Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Moin, mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute geht's um Streit und um die juristischen Folgen, wenn wir uns mit dem Thema Wasser etwas intensiver auseinandersetzen, vor allem wenn wir uns damit juristisch auseinandersetzen. Juristisch gesehen birgt Wasser jede Menge Streitpotenzial. Dazu müssen wir uns oft gar nicht so weit umschauen. Denn oft genügt schon ein Blick über den Gartenzaun und eine Kostprobe vom Froschkonzert aus dem nachbarlichen Grundstück, beziehungsweise aus dem nachbarlichen Gartenteich. Für manche eine wunderbare Möglichkeit zur Entspannung, für andere eine echte Pein. Doch welche Herausforderungen und Fallstricke liegen sonst noch im Gartenteich, verdeckt unter der Pracht der blühenden Seerosen? Worauf sollten Gartenteichbesitzerinnen und Gartenteichbesitzer? Und worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie sich für eine Teichanlage im Garten entscheiden oder sie gar bauen wollen, im Auftrag ihres Kunden? An dieser Schnittstelle von Natur und Recht begegnen wir in dieser Episode von Wasserkünste einem Experten, der eine einzigartige Perspektive hat. Denn er kennt sowohl die rechtlichen Herausforderungen rund ums Wasser im Garten und er ist ein leidenschaftlicher Wasserfan. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Versicherungsrecht und seiner Leidenschaft für nachhaltige Lösungen, auch in der Juristerei, bringt er wertvolle Einsichten in dieses komplexe Thema mit ein. Heute sprechen wir über Recht und Wasser im Garten, über die Fallstricke, die Herausforderungen und die Chancen. Ich spreche heute mit Bernd Jürgens und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
Und es kann natürlich nicht angehen, dass man mit dem Schaffen eines Teiches völlig unbedacht eine Gefahrenquelle schafft, die in schlimmsten Fällen natürlich auch zu Todesfällen führt. Da hat der BGH eben gesagt, dass auch auf Privatgrundstücken, gleich welcher Art und Größe, dass diese Teiche für Kleinkinder eine erhebliche Gefahrenquelle darstellen. Also immer wenn jemand zu Schaden kommt, dann fragt man natürlich immer erst einmal, wer haftet. So, jetzt lassen wir mal das Wasser ab und dann sollen die doch sehen, wie die klarkommen.
Moin und herzlich willkommen, Bernd Jürgens. Ich freue mich, dass du Gast in meinem Podcast bist. Wie geht's dir und was machst du gerade?
Ja, moin Jörg, mir geht's gut. Wie man sich vorstellen kann, sitze ich jetzt vor einem Rechner mit einem Kopfhörer und einem Mikrofon und freue mich, dass das Wetter nebenbei noch so schön ist und freue mich jetzt auch auf das Gespräch. Ich habe ja schon mit großer Freude bisher alle Podcasts schon gehört. Und bin natürlich jetzt auch richtig erfreut, dass ich auch mal Teil dieser Reihe werden darf.
Das freut mich natürlich ebenso, weil wir uns schon eine ganze Weile kennen und im Vorgespräch ja schon das ein oder andere Mal über dieses Thema andiskutiert haben. Trotzdem nochmal vorneweg, ein Rechtsanwalt für Versicherungsrecht im Podcast Wasserkünste, der darf die Frage nicht fehlen, was fasziniert dich an Wasser und wer ist Bernd Jürgens? Gib unseren Zuhörern da draußen mal paar Einblicke.
Also dann fange ich mal ganz unbescheiden bei mir selbst erstmal an. Also Bernd Jürgens, 65 Jahre alt, inzwischen Fachanwalt für Versicherungsrecht und ja in Kiel ansässig, in Kiel auch geboren. Und ja, was fasziniert mich an Wasser? Ich bin ja am Wasser groß geworden als Kieler Jung, wurde schon als kleiner Jung mit meinen größeren Geschwistern immer mitgeschleift zum Strand. Wir haben eigentlich die meiste Zeit entweder im Kleingarten der Eltern oder aber alternativ am Strand verbraucht, waren immer am Wasser. Und das Baden im Meer war einfach immer wieder und ist auch immer noch etwas ganz Tolles und Entspannendes. Und die Weite des Meeres ist auch einfach ein Traum. Das gipfelte auch darin, also ich habe in Tübingen und Kiel studiert und mein Studium in Tübingen hat mir noch stärker vor Augen geführt, dass ich ein Nordlicht und ein Mensch bin, der an der Küste leben muss. Es war so, dass ich die klimatischen Verhältnisse dort unten doch als für mich sehr anstrengend empfunden habe, was auch dazu führte, dass ich selbst im November, wenn ich von der Uni mal nach Kiel gefahren bin, nicht nach Hause zu den Eltern oder zu Freunden, sondern immer gleich durchgerauscht bin, bis irgendwo an die Wasserlinie und dann im T-Shirt am Wasser stand, egal, und wenn es geregnet hat und einfach nur Tiefluft geholt habe und ich wusste, ich bin wieder angekommen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich weiß, ich gehöre hier in den Norden.
Du hast ja neben dieser Affinität zum Meer dir quasi ein kleines Meer geschaffen zu Hause.
Ja, der Weg war etwas länger. Es hat etwas gebraucht, bis wir dann uns dazu entschlossen haben, den ja, ein Gartenteich, also ein Becken mit Pflanzen bauen zu lassen, dank deiner Mithilfe ja auch. Und ja, also was dieser kleine Teich einem an Entspannung bringt, das ist eigentlich überhaupt nicht mit Geld zu bezahlen. Es ist unglaublich, wenn man oder wenn ich am Teich sitze, es dauert keine 5 Minuten und ich bin so vertieft in diesem Wasser. Und wenn man mal nur 10 Minuten lang möglichst in die gleiche Stelle eines Teiches guckt, was man dort sieht, was dort an Leben herrscht, das ist unglaublich. Und es war auch faszinierend zu sehen, wir haben den Teich jetzt im Oktober, werden wir ihn 10 Jahre haben. Und als der Teich geflutet wurde, es hat 2 Wochen gedauert und die ersten Bewohner kamen. Und wir haben jetzt eine so vielfältige Natur in diesem Teich. Wir haben allerdings unser Grundstück auch sehr naturangelegt und legen auch sehr viel Wert darauf. Wir haben also auch für Fledermäuse, für Schwalben Behausung hier und haben auch die Bepflanzung entsprechend so angelegt. Und der Teich mündet direkt an unsere Terrasse. Und wenn wir dort sitzen und frühstücken, dann kommt es durchaus vor, dass Ringelnattern unter unseren Stühlen in Richtung Teich schleichen. Und was auch, also auch ganz, ganz witzig ist, man denkt ja immer, die Frösche sind alle so scheu und springen immer weg. Aber bei uns ist es so, die sind echt neugierig. Wenn man bei uns am Teich sitzt und eine Zeit wartet, dann kommen die teilweise angerauscht und gucken, wer da eigentlich ist. Und witzigerweise ist es so, dass meine Frau und ich ständig von denen besucht werden. Wenn wir Besuch haben, ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die scheinen irgendwie eine Aura zu haben, wo die Frösche sagen, lieber nicht. Menschen, bei denen wir uns dann überlegen, ob wir die nochmal einladen oder nicht. Und ansonsten aber ist das schon echt ganz toll, nicht? Und ich habe jetzt eine Stufe höher geschaltet. Ich habe mir ein Mikroskop angeschafft und werde jetzt in dieser Saison anfangen, auch die ganz kleine Welt im Tier mir anzugucken. Und das liegt einfach daran, dass ich von früher her der Biologie etwas verhaftet bin. Ich hatte einen Bio-Leistungskurs, wollte eigentlich Meeresbiologie studieren, war dann an der Uni und habe mich bei den Examenskandidaten erkundigt, die damals, also das war die Zeit damals, alle sagten, mach es nicht, wir haben alle keinen Job in Aussicht, es ist total schlecht. Naja, und was war dann näher als Jura zu studieren? Ne? Das passte dann ja sehr gut. Ja,
natürlich, das liegt ganz, ganz nah beieinander.
Ja.
Das ist tatsächlich eine sehr schöne Überleitung, denn es liegt offensichtlich wirklich nah beieinander. In der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich mal meine Bibliothek ein wenig durchforstet und habe mir das ein oder andere Buch rausgezogen und zu meiner Verwunderung festgestellt, nun bin ich ja selbst ein sehr, sehr großer Wasserfan, sonst würde ich ja diesen Podcast auch nicht machen. Und schaust du in solche Bücher und denkst, boah, das sind ja tolle Bilder, und dann guckt man in den Index und ins Inhaltsverzeichnis und dann steht da erstmal so Kinder am Teich, Sicherheit durch Gestaltung, Giftpflanzen in am Teich, bautechnische Sicherungsmaßnahmen, Haftung bei Unfällen und Verkehrssicherungspflicht. Und im nächsten Buch steht dann Sicherheit durch bauliche Maßnahmen, Verkehrssicherungspflicht, Aufsichtspflicht. Es ist irgendwie immer gespickt mit dem Thema Recht, Haftung und irgendwie auch so ein bisschen Angst. Was kommt da bei dir als Anwalt hoch, wenn du das siehst, hörst?
Für mich ist das ja ein ganz normaler Lebensvorgang und ein Lebenssachverhalt, der sehr umfassend ist. Aber es ist nichts in unserem Leben, was nicht durch das Recht durchsetzt ist. Und natürlich, gerade in dem Bereich, wenn man an Wasser denkt, denkt man viel an Haftung. Man liest ja auch immer wieder mal in der Presse, was so passieren kann. Und die Juristerei spielt dort in vielen Bereichen ja eine Rolle und mischt dort mit. Ich denke mal, es wird auch anders gar nicht gehen, als dass man versucht, die verschiedenen Interessen der Menschen untereinander auch in dieser Beziehung irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und es kann natürlich nicht angehen, dass man mit dem Schaffen eines Teiches völlig unbedacht eine Gefahrenquelle schafft, die in schlimmsten Fällen natürlich auch zu Todesfällen führt. Und das ist natürlich eine der, wollen wir mal sagen, am ehesten ins Auge fallenden Sachbereiche, wo die Juristerei eine Rolle spielt. Aber es geht natürlich in vieler Hinsicht in viel, viel andere Sparten, also von der Produkthaftung über werkvertragliche Verpflichtungen, über öffentlich-rechtliche Vorschriften. der Genehmigung von bestimmten Teichen und was da alles eine Rolle spielt. Also da kann man alleine, denke ich mal, schon, wenn man nur die Verästelungen aufzählen will, schon eine halbe Stunde miteinander sprechen. Mhm. Und ich als Fachanwalt für Versicherungsrecht habe natürlich auch tatsächlich viel mit Haftung zu tun. Und dieser Begriff der Verkehrssicherungspflicht ist dort auch immer ein zentrales Thema. Ich in meinen 30 Jahren, der sich immer wieder mit Verkehrssicherungspflichten befasst, kann gar nicht mehr normal durchs Leben gehen. Also bei mir ist das ja so, wenn ich irgendwo im Bürgersteig lang gehe und dort steht eine Gehwegplatte mehr als 3 Zentimeter hoch, dann sage ich OLG Hamburg, Verkehrssicherungspflicht, Platte zu hoch, Gemeinde haftet. Also das ist dann sind schon teilweise echte Automatismen, die da ablaufen.
Das ist ja wahrscheinlich wie wenn wir Teichprofis irgendwo hingehen und schauen uns einen Teich an und haben dann auch gleich das ein oder andere im Kopf, worüber wir schmunzeln oder auch die zumindest innerlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Hast du in deiner Laufbahn als Jurist denn zum Thema Versicherungsrecht und Wasser gerade zufälligerweise einen Fall parat, wo du sagst, an dem können wir uns mal exemplarisch ein bisschen was angucken?
Also wenn wir jetzt mit dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht so anfangen wollen, natürlich gibt es da diverse Fälle, auch aus meiner persönlichen Praxis. Es hat einen Fall gegeben einer Kindertagesstätte, die einen Ausflug gemacht haben, wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstelle mit den Kindern rausgegangen sind und die sind dann an ein Parkgelände, in ein öffentliches Parkgelände gegangen, wo sich auch ein größerer Teich befand und irgendwann war ein Kind verschwunden. Und dieses Kind ist dann, ja, irgendwann gefunden worden, war dann aber schon unter Wasser, musste reanimiert werden und nur durch ganz toll funktionierende Systeme ist es gelungen, dass dieses Kind ja im Prinzip sogar ohne schwere Schäden alles geschafft hat. Also da hat wirklich so eine Rettungskette so gut funktioniert. Und das Tolle war auch, dass dieses Kind ins Universitätsklinikum Eppendorf gekommen ist. Und die haben eine Spezialabteilung für genau diese Fälle von Kleinkindern. Mhm. Und da ging es um die Aufsichtspflicht der Beteiligten und um die Frage der Uferbefestigung. Konnte man also die Beschäftigten von einer Haftung entbinden, weil man sagen konnte, dass auch der in der öffentlichen Fläche angelegte Teig so schlecht gesichert war, dass praktisch auch die Gemeinde eine Mithaftung hätte tragen müssen. Am Ende war es da aber so, dass es tatsächlich leider für die Beschäftigten dazu geführt hatte, dass dort ein Gruppenversagen vorgelegen hat, was halt dazu geführt hatte, dass man dieses Kind nicht mehr richtig in der Beobachtung hatte, nicht? Mhm. Wenn man das mal so ein bisschen systematisieren will, dann muss man das so ein bisschen auch auseinanderhalten, um welchen Teich man eigentlich redet. Also ist es der Gartenteich im Privatgrundstück, ist es der Teich in der öffentlichen Fläche? Und wenn man das mal voneinander abschichten will, man könnte natürlich denken, Mensch, so ein Teich, der jetzt irgendwo in der Gemeinde vorhanden ist, wenn da ein Kind reinfällt, ja gut, so ein Teich gibt's halt nicht. Das ist Natur und damit muss man ja auch immer leben. Es gibt aber einen Fall, wo ein Bürgermeister in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Es gab in der Gemeinde einen 200 Jahre alten Teich, also der war schon immer da und es war alles gut. Hat sich auch nie jemand drum geschert, bis dieser Bürgermeister auf die Idee kam, dass man diesen Teich in der Gemeinde doch ein bisschen zu einer attraktiven Fläche gestalten sollte und durch diverse Maßnahmen einen Spielplatz in die Nähe gebaut hat, einen Grillplatz und dann eine schöne Uferkante gemacht hat, also so eine gemauerte Fläche, damit man da auch so ein bisschen eine Abgrenzung hatte und sah ja dann auch alles toll aus. Und dann sind aber gegen 19 Uhr abends 3 kleine Kinder, die von zu Hause aus gebüxt sind, dorthin und haben sich gedacht, dort ein bisschen schwimmen zu gehen, obwohl sie es gar nicht richtig konnten, wussten auch gar nicht, dass der Teich viel zu tief ist. Die kamen dann die Mauer nicht mehr hoch und sind leider alle 3 ertrunken. Und da war es eben so, dass man gesagt hat, lieber Bürgermeister, du hast hier durch deine Maßnahmen eine erhebliche Gefahrenquelle erst geschaffen. Und da musst du natürlich dann auch dafür sorgen, dass in irgendeiner Form Sicherungen entstehen, nicht? Wie man das dann im speziellen Fall konkret hätte ausgestalten müssen, spielt dann eigentlich auch erstmal gar keine Rolle, sondern der Fakt ist einfach, dass dieses Unglück halt passiert ist, nicht? Und
so tragisch das für die
Eltern. Es ist für alle Beteiligten. Also natürlich sind in erster Linie die Eltern am schlimmsten betroffen. Aber auch die, die sich nachher den Vorwurf gefallen lassen müssen, in ihren Pflichten versagt zu haben. Also ich möchte nicht mit so einem Gefühl leben müssen, nicht? Wenn man jetzt aber mal von dieser öffentlichen Fläche weggeht und gerade so die privaten Teiche annimmt, dann ist es auch immer wieder die Abgrenzung, die man treffen muss zwischen dem, dass jemand auf seinem Grundstück alles machen kann, was er machen möchte, und auf der anderen Seite aber eben auch aufpassen muss. Und also da würde ich auch ganz gerne mal, auch wenn es ein bisschen trockener ist, aber so die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes mal mit zwei Sätzen zitieren.
Definitiv, das machen wir jetzt. Ich habe noch eine Zwischenfrage, bevor wir das uns ganz aus dem öffentlichen Bereich wegbewegen. Ja. Vielleicht müssen wir einmal auch mal klären, was ist privat und öffentlich. Und dann, es gibt doch diese ominösen Schilder, die überall stehen, wo irgendwas ist, von der Baustelle angefangen, über solche Teiche. Achtung, Baden verboten, Elternhafte für ihre Kinder. Wie sieht's damit aus? Hat das dann überhaupt eine Relevanz? Ich bin auch am Bach groß geworden und bei uns war es das Größte, am Bach irgendwie schwimmen zu gehen. Das Einzige, was du als großes Risiko hattest, war, du hast wieder ein paar Gummistiefel versenkt und musstest nach Hause und das irgendwie beichten. Und trotzdem haben wir alle das unbeschadet überstanden mit unglaublich viel Spaß. Aber bei uns war natürlich nie irgendjemand, außer den Eltern, die geguckt haben und Aufsicht geführt haben, in Anführungsstrichen, wenn es auch nur von zu Hause aus war. Aber es hat ja keiner irgendwie ein Schild hingestellt oder den Bach eingezäunt oder sowas.
Ja, früher hatten wir diese Beschilderung nicht. Aber früher war, glaube ich, auch der Umgang miteinander und auch die Fürsorge und Aufsicht der Eltern etwas anders gestaltet als heute. Mhm. Und man ist, glaube ich, auch früher stärker nach und nach an die Natur herangeführt worden. Man hat viel mehr mit der Natur auch gelebt zusammen und von den Eltern auch vieles gelernt. Heute ist es ja leider so, dass doch eine gewisse Naturentfremdung stattgefunden hat oder auch immer noch stattfindet. Und auch die Verantwortlichkeit der Eltern gegenüber ihren Kindern manchmal nicht mehr so stark gesehen wird. Man weiß es ja, dass gerade auch in den Schulen sich sehr viel darüber beklagt wird, dass eigentlich die Erziehung immer mehr auf die Schule delegiert wird und zu Hause da zu wenig geleistet wird. Das muss man einfach auch so sehen, nicht? Und da ist es natürlich jetzt so, wenn man auf der anderen Seite wieder diese Dinge erkennt, ergibt sich daraus natürlich auch wieder der Rückschluss, dass man sich sagen muss, wenn ich schon erkenne, dass es auf der einen Seite immer schwächer wird, dann muss ich vielleicht auf meiner Seite etwas stärker werden. Das heißt, ich muss dann Schilder aufstellen. Ich muss anfangen, vielleicht auch einzuzäunen oder ich muss eine Bepflanzung so machen, dass die Sicht etwas behindert ist oder dass man da nicht so gut durchkommt. Und da muss man dann schon immer in diesem Wechselspiel zwischen möglicher Gefährdung und was man an Gefahrenabwehr machen kann, immer möglichst einhalten. Und das ist ein fließender Prozess, der wird sich auch immer wieder ändern. Wenn wir mal nach Amerika rüber gucken, da sehen wir ja, wie weit man das auch treiben kann im Rahmen dessen, was nachher dann an Schadensersatz gefordert wird. Und von daher, Schilder selber sind da, sind schön, sie führen aber nicht ausschließlich zu einer Enthaftung, nicht? Sondern es muss schon einiges dazukommen.
Du hattest angedeutet, es gibt vom Bundesgerichtshof etwas, was du uns gerne mal ein bisschen näher bringen möchtest.
Ja, also der BGH hatte mal so einen Fall zu entscheiden, wo ein Kind im Teich fast ertrunken wäre. Es hat nachher schwere Gehirnschäden nachbehalten. Und da hat der BGH eben gesagt, dass auch auf Privatgrundstücken, gleich welcher Art und Größe, dass diese Teiche für Kleinkinder eine erhebliche Gefahrenquelle darstellen, nicht? Und das ist also gängige Rechtsprechung. Und gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass nicht jeder abstrakten Gefahr durch vorbeugende Maßnahmen begegnet werden muss. Also eine absolute Sicherheit kann eben nicht gewährleistet werden. Und deswegen, und das ist so ein zentraler Satz, sagt der BGH, es bedarf nur solcher Sicherungsmaßnahmen, die ein verständiger und umsichtiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schäden zu bewahren und die ihm den Umständen nach zumutbar sind. Also da sind ja verschiedene Faktoren, also sowohl von der Zumutbarkeit als auch das, was man als vernünftiger Mensch eigentlich so für sich sagt, was man machen muss. Und wir in unserem Anwaltsleben hangeln uns natürlich an diesem Satz jetzt immer lang. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass in dem Gegenseitigkeitsverhältnis der eine natürlich immer sagt, dass der andere also viel mehr hätte wissen müssen und dass es auch auf alle Fälle alles zumutbar war, was er hätte machen müssen, während derjenige, der in Anspruch genommen wird, natürlich sagt, dass er der vernünftigste Mensch der Welt war und wirklich alles getan hat, was man tun musste. Das ist ja dann immer unser Rollenverhältnis, unter dem wir stehen, nicht?
Mhm. Was ist denn ein vernünftiger Mensch?
Ja, ich weiß nicht, wo das steht. Also das ist ja genauso, wie man beim Bundesgerichtshof immer fragt, was ist ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer oder was ist ein durchschnittlicher Mensch, der für irgendwas Grundlage ist. Es ist immer im Einzelfall zu sehen, nicht? Es hat auch immer damit was zu tun, in welcher Situation dieser Mensch sich dann jeweils befunden hat. Aber vernünftig ist in meinen Augen immer derjenige, der, wenn er etwas vor Augen hat oder etwas plant, sich doch zumindest überlegt, was alles passieren kann und das in seinen Kalkül mit einbezieht und sich dann überlegt, was er dafür tun kann, dass bestimmte Szenarien nicht eintreten können oder müssen. Und wenn wir den Privatbereich sehen, also da haben wir ja die Fälle eigentlich immer im Nachbarschaftsverhältnis, nicht? Irgendwo, also wie bei uns, wir haben ja auch einen Gartenteich und dann muss man ja überlegen, wie sieht's mit Nachbarn aus? Wir haben zum Beispiel, als wir den Teich gebaut haben, zu unserem Nachbarn eine fließende Grenze gehabt, alles offen. Und das war ein alleinstehender älterer Herr und der ist dann verstorben und dann wurde das Haus von den Erben verkauft und jetzt haben wir dort eine junge Familie mit 4 Kindern. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben zu dieser Grundstücksgrenze hin einen, dadurch, dass das auch ein bisschen abschüssig ist, haben wir das begradigt und haben zur Nachbarschaftsseite von deren Seite aus eine Höhe von 1,80 Meter, die nicht überwindbar ist durch Zaun und Mauer, während sie zu uns 1,16 Meter, nee, 1,20 Meter ist. Da haben wir also sofort gehandelt und alles gemacht, was man da machen kann. Man muss da jetzt aussehen, man muss immer auch das Alter der Kinder berücksichtigen. Nicht? Mhm. Also je älter die Kinder werden, umso mehr muss man auch davon ausgehen, dass sie selber gewisse Gefahren erkennen können. Und wenn ich jetzt einen Zaun von dieser Höhe mache, dann wird diesen Zaun ein Kind überwinden können, was schon ein gewisses Alter erreicht hat und eigentlich dann auch weiß, was Sache ist. Und was auf alle Fälle ist, man muss es mit den Nachbarn kommunizieren, nicht?
Reicht das denn, wenn du das jetzt nur an einer Seite einzäunst? Also ich meine, ein Kind kann ja einfach den Zaun entlang gehen und wenn der Zaun aufhört,
also
dann halt
das Nachbarwohnschild. Ja, okay. Die Überlegung fängt ja schon mal damit an, wenn ich einen Gartenteich habe und ich habe ein Grundstück, was zum Teil zur Straße hin ist und zum Teil hinter dem Haus ist, dann kann ich mir schon mal überlegen, es wäre schlau, wenn ich meinen Teich da nicht zur Straße hin baue. Also, dass er nicht überall einsichtig ist. Wir haben es dann so gemacht, dass wir den Durchgang am Haus vorbei mit einem Zaun und einem Gartentor gesichert haben. Und zu unseren anderen Nachbarn haben wir eine dicht bewachsene Buchenhecke, wo man also auch nur mit Gewalt durchkommt. Und von daher, was aber jetzt eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte war, unsere Nachbarn wissen das ja alle hier, die freuen sich auch alle über den Teich. Wir animieren keine kleinen Kinder, zu uns an den Teich zu kommen, weil wir den Eltern immer sagen, nein, wir wollen nicht, dass die Kinder neugierig auf den Teich werden und irgendwann mal weg sind. Mhm. Und jetzt hatten wir, gerade vorgestern waren wir bei der Nachbarin zum Geburtstag und die erzählte, dass bei einer Nachbarin ein kleines Kind verschwunden war und diese Frau völlig aufgelöst herumlief. Und was ich ganz toll fand, unsere Nachbarin, das Erste, was sie machte, ist zu unserem Zaun gelaufen und hat geguckt, ob die Tür zu ist.
Ja.
Also nicht, das ist dann eben, wenn es dann funktioniert in der Nachbarschaft.
Ja, funktionierende Nachbarschaft ist immer sehr, sehr wichtig. Wollen wir es nochmal versuchen, ein bisschen aufzudröseln? Wir haben ja diese schon ein paar Fallstricke jetzt genannt. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie man, du hast es eingangs erwähnt, wie man oder wie wir überhaupt zu so einem Teich kommen, dann gibt es ja jemanden wie du oder wie ich, die auch gerne mal selber bauen. Aber jetzt in dem Fall hast du den Teich bauen lassen. Es gibt auch Lieferanten, die dann das Material liefern an die DIY-Kunden oder an das Unternehmen. Und dann gibt's die Besitzenden, die eben sagen, okay, wir haben uns jetzt so einen Teich bauen lassen oder wir bauen ihn auch selber. Welche Fallstricke lauern da? Und vielleicht dann im Anschluss daran nochmal, oder am Anfang, das darfst du jetzt gerne entscheiden, nochmal zu diesem Thema Aussichtssicht, Verkehrssicherungspflicht. Da hattest du ja gerade schon so beiläufig was einfließen lassen. Was ist es? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Wer hat damit zu tun?
Also mit der Verkehrssicherungspflicht hat immer derjenige der zu tun, der eine Gefahrenquelle schafft, der in irgendeiner Form durch sein Handeln in seiner Umwelt so dirigierend eingreift, dass sich die Verhältnisse so ändern, dass andere Menschen dadurch gefährdet werden können. Und das kann ja den Werkunternehmer schon betreffen, der dann zu seinem Kunden kommt und dort den Teich anlegt und eine Baustelle errichtet, die nicht richtig absichert, dann geht es da ja schon los. Dann obliegt dem ja die Verkehrssicherungspflicht auch gegenüber dem Grundstückseigentümer und seinem Auftraggeber und geht halt weiter von demjenigen, der diesen Teich jetzt unterhält, der Grundstückseigentümer ist. Ja, und das sind dann eigentlich immer die, die in diesem Bereich betroffen sind.
Umgangssprachlich ausgedrückt ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, als Unternehmer oder als Besitzender zu sagen, ich lasse den Verkehr, Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, Spaziergänger, sicher an meinem Teich, an meinem Grundstück vorbeikommen. Und das ist meine Pflicht. Dafür habe ich zu sorgen.
Zum Beispiel, ja. Gut, ich werde natürlich einen Teich nicht so bauen, dass ein Fahrradfahrer durch den Teich fahren muss, wenn er jetzt in der Straße fährt.
Wer weiß das so genau? Also wir haben auch schon für Pferde sowas bauen sollen und für Hunde und sowas. Also von daher, wer weiß, wie es mit dem Fahrradfahren ist.
Es geht ja auch schon damit los, wenn ich mir überlege, wie tief mache ich jetzt meinen Teich. Ne? Mache ich einen Teich, der einen halben Meter tief ist oder einen Meter tief, dann weiß ich, dass Kinder ab einem bestimmten Alter so groß sind, dass sie es eigentlich so auch schaffen müssen, während Kleinkinder nach wie vor dort gefährdet sind. Mache ich einen Teich, der so tief ist, dass also auch größere Kinder dort unter Umständen keinen Halt mehr finden, dann muss ich auch überlegen, wie weit ist die Gefährdung für diese Kinder gegeben, was muss ich da machen? Und Teiche haben nun mal eine enorme Anziehungskraft, also wir sehen das ja auch, nicht? Man findet einfach das Leben in dem Teich, man sieht so viel und auch Kinder finden es einfach toll, nicht?
Mhm.
Aber um den Bogen mal zu schlagen, was du sagtest jetzt im Verhältnis Lieferant und Bauunternehmer, Garten, Landschaftsbauer, diejenigen, die den Teich also ins Leben holen, dadurch, dass sie die Werkstoffe liefern und dann den Teich bauen. Auch dort gibt es ja die unterschiedlichsten Konstellationen der Haftung, nicht? Das fängt bei der Produkthaftung für die Folien oder was auch immer geliefert wird an und geht dann über eine fachgerechte Erstellung des Teichs. Und ich weiß nicht, wie viele Prozesse ich nicht hätte führen müssen oder wie viele Streitereien es nicht hätte geben müssen, wenn die Parteien am Anfang ihre Schularbeiten richtig machen. Und es gab einen Podcast, bei dem es auch darum ging, Naturpools oder Swimmingpool. Und da wurde auch darüber gesprochen, wie schwierig es ist, immer genau zu wissen, welche Vorstellungen eigentlich immer diejenigen haben, die sich so einen Teich wünschen. Und das ist eben nachher enttäuschte Erwartungen, weil vielleicht falsche Vorstellungen vorgelegen haben. Und das ist eben genau das, was nachher den Streit verursacht, nicht?
Mhm. Was rät der Jurist denn?
Also ich bin ja ein ganz großer Anhänger dessen, dass man ehrlich miteinander umgeht, dass man lange miteinander spricht und dass man sehr genau miteinander auslotet, welche Motivation und welche Vorstellung hat denn derjenige, der sich jetzt diesen Teich wünscht Und kann ich als Unternehmer, wenn ich dann tatsächlich seine Vorstellungen so halbwegs vollständig erfasst habe, kann ich ihm das auch leisten? Also ich habe bei mir in meinem Umfeld zum Beispiel jemand gehabt, der hat sich auch einen Teich angelegt, so ein bisschen parallel mit uns, ein bisschen später. Und für den war ein Teich eigentlich immer, da schwimmen Fische drin, da sind Pflanzen drin und da kann man immer alles beobachten. Und dann kamen die ersten Algen und dann wurde also eine Technik aufgebaut, das war unglaublich. Und gleichwohl hat er es nie hinbekommen, dass dieser Teich so klar war, wie er es wollte, also praktisch ein Schwimmbad. Und wenn ein Mensch solche Vorstellungen hat, also im Prinzip muss man dem so einen Teich ausreden, nicht? Dem muss man sagen, das wird so nichts. Also du kannst nicht erwarten, dass du 365 Jahre Tage im Jahr einen glasklaren Teich hast, wo du alles drin siehst, nicht? Und ich erlebe es ja hier in diesen 10 Jahren, was für ein Wechsel in den Jahreszeiten im Teich alles so stattfindet. Und ich fühle mich da überhaupt nicht enttäuscht. Ich sehe, wie die Natur ihre Arbeit macht und das total spannend ist, nicht?
Mhm.
Ich merke es ja immer wieder, dass der Werkunternehmer ja unter Druck ist, unter Zeitdruck, nicht richtig zuhört. Dann mancher auch ein bisschen denkt, ich muss es auch wirtschaftlich wuppen können, was der da will. Ich möchte den Auftrag auch nehmen. Aber das, was er will, würde eigentlich viel teurer werden. Da muss ich irgendwie so eine halbe Lösung finden und das frisst er nachher schon. Und das ist, wenn das dort schon losgeht, dann ist der Streit vorprogrammiert. Und wir leben einfach in einer Zeit, wo das Anspruchsdenken auch erheblich sich geändert hat und die Menschen auch eher bereit sind zu sagen, ja gut, dann müssen wir das auch mal ausfechten. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung und dann geht es los, nicht? Und wenn so eine Geschichte dann erstmal so verfahren ist, ist es ja wahnsinnig schwer, die Parteien wieder da rauszubekommen. Man kann lange versuchen zu reden über eine Mediation oder über Vergleichsverhandlungen. Gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, eine Lösung zu finden. Aber auch das ist ja alles schon eine Energieverschwendung, die überhaupt nicht notwendig ist, wenn man von Anfang an seine Energie dafür verwendet, miteinander möglichst genau und minutiös das zu besprechen, was kommen soll. Das Schönste wäre eigentlich, dass man sich ja zusammensetzt, seine Vorstellungen dann niederlegt und dann das einmal einem anderen Werkunternehmer und einmal einem anderen Teichmenschen gibt. Und dann sollen die beiden sagen, was die sich darunter vorstellen, was es wert. Und wenn dann das Gleiche entsteht, was man selber gesehen hat, dann hat man, glaube ich, das, was man miteinander vereinbart hat, gut zusammengezurrt.
Also so nach dem Motto, wenn man ein Stück Kuchen hat, ich teile, du wählst.
Ja, ja.
Mhm. Wie weit geht denn das Anspruchsdenken und die Anspruchshaltung heute auseinander und führt dann am Ende zum juristischen Wettstreit? Hast du da eine Entwicklung jetzt in deinen vielen Jahren als Jurist festmachen können?
Also ich kann schon sagen, dass in den 30 Jahren, in denen ich jetzt tätig bin, die Möglichkeit, die Sachen gütlich zu erledigen, weniger geworden sind und sich das auch verändert hat. Wobei das ist jetzt gar nicht so sehr vielleicht auf die Verbraucher und den einzelnen Menschen bezogen, sondern auch im unternehmerischen Bereich. Also es zieht eigentlich so durch und gerade, und das betrifft natürlich meinen Bereich der Versicherungswirtschaft. Früher konnte man in der Versicherungswirtschaft wirklich super gut verhandeln, tolle Vergleiche hinkriegen. Die Parteien waren meistens dann sogar im Versicherungsverhältnis weiter miteinander verbunden. Es ist also nicht zu Kündigungen von Versicherungsverträgen gekommen. Heute ist es so, dass auch die Versicherer halt auf ihre Schadenquoten gucken müssen. Der Wettbewerb ist so stark, dass die dann sehen müssen, wie kann ich meine Prämie halten? Und eine Möglichkeit ist natürlich, den Schaden möglichst gering zu halten. Also je weniger ich an Schadenzahlungen leisten muss, umso besser kann ich die Prämie auch nach unten kalkulieren. Und das führt natürlich oft auch dann zu den Bereichen, wo der Versicherer, der dann in den Abwehrbereich geht, nicht? Und versucht, alles möglichst zu kürzen. Das hat insgesamt manchmal doch zu leichten, vergifteten Atmosphären geführt. Soll aber nicht heißen, dass es immer noch möglich ist, nicht? Aber auf der anderen Seite stelle ich auch fest, dass die Menschen, wenn sie erstmal so auf dem Zug sind und so ein bisschen verbrannte Erde da ist, auch ganz schwer sich überlegen, ob sie dort, wo es gebrannt hat, nicht auch wieder grün hinkriegen, sondern dann sagen, ja, dann zündel ich den anderen Kram auch noch weg, ne?
Jetzt hast du die Versicherung, also sprich die Rechtsschutzversicherung ja gerade schon genannt. Ist es denn für einen, für die Gartenteichbesitzenden sinnvoll, auch mal über einen Versicherungsschutz nachzudenken, abseits der Rechtsschutzversicherung? Also gehen wir mal nicht davon aus, dass irgendwas, dass wir uns streiten wollen, sondern ja, eine Haftung.
Irgendwie. Naja, ein Bereich muss ich natürlich auf alle Fälle immer im Gedächtnis haben, und das ist die Frage einer Haftpflichtversicherung, nicht? Also es ist ja sowieso die wohl mit am meisten vertriebene Versicherung sind diese privaten Haftpflichtversicherungen, nicht? Ich denke mal, wer heutzutage keine private Haftpflichtversicherung hat, der handelt auf sein eigenes Leben bezogen grob fahrlässig, nicht? Denn heutzutage kann ja schon eine kleine Ursache Schäden verursachen, die einen bis an das Ende seines Lebens in die Vermögenslosigkeit treibt, nicht? Mhm. Und da ist es halt so, dass man immer abklopfen muss, ob man im Rahmen seiner privaten Haftpflichtversicherung für das, was man da vorhat, auch den Versicherungsschutz genießt. Und im Zweifel empfehle ich dann auch immer, wenn man irgendwas macht und denkt, oh, das ist jetzt hier ja eine Riesenanlage, die ich mache, ist sowas eigentlich überhaupt noch privat über meine Versicherung gedeckt, dass man den Versicherer anschreibt, ihm schildert, was man da hat, und ihn dann darum bittet zu bestätigen, dass er das absichert. Im Zweifel kann man denn sonst nämlich dafür sorgen, dass man zusätzlichen Versicherungsschutz einkauft. Mhm. Das gilt natürlich für die Unternehmer auch im Rahmen ihrer Betriebshaftpflichtversicherung, ne?
Ja. Also immer noch mal einen wachen Blick darauf zu haben, wenn ich mir sowas in den Garten setze, das wäre ja für mich jetzt so ein Aspekt, den zumindest die Unternehmen auch einmal kurz andeuten sollten, vielleicht in einer Art Checkliste oder ähnlichem, an die Menschen, die gerne einen Teich haben möchten, Haken dran, informiert bitte eure Versicherung.
Ja, also wenn man eine normale Grundbesitzhaftpflichtversicherung hat, dann denke ich mal, sind diese kleinen Teiche da durchaus immer mit umfasst. Aber eine Selbstverständlichkeit sollte das nicht sein. Es ist immer besser. Ich bin immer dafür, lieber mal einmal zu viel als einmal zu wenig, weil die Folgen, die sich daraus ergeben können, sind halt existenzbedrohend, nicht?
Du hast am Anfang auch so ein bisschen mal die eine oder andere Geschichte erzählt, die nicht so gut ausgegangen ist. Und einmal war jetzt jemand dabei, also sprich diese Erzieherinnen, Erzieher, die da mit dabei waren und die Gruppe begleitet haben. Bei den drei Kindern, die da in diesem Teich in der Gemeinde ertrunken sind, war keiner mit dabei und hat keiner geguckt. Es gibt diesen Begriff der Aufsichtspflicht. Du hast ihn auch einmal kurz erwähnt. Was steckt da
also
dahinter?
Also das ist einfach das Wechselspiel der unterschiedlichen Haftungen. Also nehmen wir mal den Fall, man hat Besuch in seinem Garten, man hat einen Teich und der Besuch bringt seine Kinder mit. Und die Kinder sind noch sehr klein und die Eltern der Kinder sind natürlich mit auf dem Grundstück. Und dann ist es irgendwann plötzlich eben so, dass eines der Kinder dann doch im Teich verschwunden ist. Dann wird man sich natürlich jetzt fragen müssen, so, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben natürlich einmal den Grundstückseigentümer mit seinem Teich, der hier die Gefahrenquelle geschaffen hat. Auf der anderen Seite haben wir Eltern, die mit kleinen Kindern kommen, von denen klar ist, dass die einer ständigen Beaufsichtigung bedürfen. Und diese Aufsicht ist, wenn sie nicht durch besondere Vereinbarungen im Einzelfall mal für eine Zeit delegiert wird, auch von diesen Eltern höchstpersönlich zu erfüllen. Und wenn es dann auf so einem Grundstück dazu kommt, dass halt das Kind dort zu Schaden kommt, dann kann man sich natürlich auf der einen Seite vielleicht sogar fragen, ja, hier ist ein Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht meinetwegen tatsächlich auch gewesen. Aber auf der anderen Seite ist die Aufsichtspflicht der Eltern so hoch zu bemessen, dass praktisch dieser Verstoß, der dann vorgelegen hat, dahinter zurücktritt. Das regelt das Gesetz eben immer in so einem Korrelat. Da gibt es eine Vorschrift im BGB, dem Paragraphen 254 BGB, der in diesem Verhältnis das Mitverschulden zueinander halt regeln soll. Und hier wird es dann in der Abwägung immer so sein, dass man immer fragt, was überwiegt und kann etwas so stark überwiegen, dass es zu einer Alleinhaftung oder Enthaftung führt. Und in diesem Verhältnis, da gibt es auch Urteile, da ist es dann so, dass die Aufsichtspflicht der Eltern als so immanent gesehen wird und so schwerwiegend, dass bei einer normalen Gestaltung die Verkehrssicherungspflicht für das Innehaben des Teiches zurücktritt. Das kann sich im Einzelfall dann immer wieder ändern. Das ist ja nicht, wenn man dann, was weiß ich, jemand sagt, pass mal auf das Kind auf und der dreht sich dann um, holt sich ein Bier und kümmert sich nicht, dann ist der natürlich auch schon wieder anders davor. Aber das sind eben so immer diese Wechselspiele, unter denen man immer diese Haftung sehen muss. Also immer, wenn jemand zu Schaden kommt, dann fragt man natürlich immer erst einmal, wer haftet. Und wenn man dann jemanden der haftet, dann fragt man auf der anderen Seite aber, ist derjenige, der zu Schaden gekommen ist, eigentlich in irgendeiner Weise, in Anführungsstrichen, wie es man sagt, selbst schuld, nicht? Das ist dann sein eigener Haftungsanteil. Und diese Abwägung muss die Rechtsprechung immer wieder treffen. Und deswegen gibt es auch eigentlich in jeder Fachzeitschrift jeden Monat immer Urteile aus diesen Bereichen, weil die Lebenssachverhalte immer wieder unterschiedlich sind und immer wieder die Möglichkeit geben, das unterschiedlich zu beurteilen. Und du hattest vorhin auch mal diese Szenarien gemacht, wie stark muss ich denn mein Grundstück einzäunen? Vom OLG Oldenburg wurde mal ein Fall entschieden, wo auch tatsächlich die eine Grundstücksseite eingezäunt war. Auf der anderen Seite war mit Koniferen alles eingefriedigt und dann gab es aber zwischen einer Gartenbude und den Koniferen eine 1 Meter breite Lücke zum Nachbarn. Die waren miteinander bekannt, also auch der Teich war bekannt. Und dort war ein 1 Meter hoher Holzstapel aufgeschichtet worden, damit die Kinder nicht rüberkommen. Und das hat dann der Eigentümer irgendwann mal entfernt, weil er am nächsten Tag das dann richtig einzahlen wollte. Er wollte richtig Sicherheit schaffen. Und er ist an dem Tag nicht gleich dazu gekommen. Man hatte sich unter den Nachbarn auch sogar darüber abgesprochen. Und natürlich, wie das Schicksal das so will, genau an dem Tag ist das Kind durch und in den Teich. Da ist aber auch das OLG zu dem Schluss gekommen. Also das ist zwischen den Nachbarn alles abgesprochen gewesen. Die Sicherungsmaßnahmen waren ansonsten insgesamt immer gegeben. Und dieses einmalige Aussetzen kann nicht schon gleich zur vollständigen Haftung führen.
Kommt es in solchen Fällen immer zu einer Anzeige oder ist das, also dass das eine quasi eine Art Automatismus ist bei uns im Recht oder muss da ein Schädiger und ein Geschädigter da sein und Klage einreichen?
Also da müssen wir ja unterscheiden die zivilrechtlichen Aspekte von den strafrechtlichen Aspekten, nicht? Also das beinhaltet ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Zum einen muss man sich natürlich immer fragen, liegt hier ein Straftatbestand vor, je nachdem eine fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung. Dafür ist natürlich dann sind unsere staatlichen Organe zuständig. Das ist entweder, wenn es im Körperverletzungsbereich ist, unter Umständen ist dadurch in Gange gebracht, dass es eine Strafanzeige von den Eltern des geschädigten Kindes gibt. Im Tötungsfall ist natürlich klar, dann wird von Amts wegen sofort alles durchermittelt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die zivilrechtliche Haftung, die aber dann ja auf Schadensersatz geht und möglichst Wiederherstellung der Lebenssituation des Menschen, der da betroffen wurde, nicht?
Nun haben wir ja jetzt gerade eher so ein bisschen die düstere Seite beleuchtet der Teiche. Ich mach's noch ein bisschen düsterer. Denn du hattest Anfang erwähnt, ihr habt Ringelnattern bei euch im Teich. Wir haben nur auch eine bei uns im Schwimmteich oder mehrere. Und dann haben wir vielleicht auch noch Frösche. Und die sind ja bei uns alle geschützt qua Gesetz. Und kann es ja durchaus vorkommen, dass jemand sagt, ey, mir ist entweder das Risiko zu groß oder ich will es einfach nicht mehr. Es ist mir zu viel Arbeit. Ich schütte das Ding einfach zu. Obwohl da jetzt zum Beispiel solche Amphibien drin sind oder eine hohe Biodiversität, die ja jetzt im Moment auch sehr hoch gehalten wird. Und kann ich das einfach machen?
Also man denkt ja immer so, ich kann auf meinem privaten Grundstück machen und tun und lassen, was ich will, aber dem sind tatsächlich Grenzen gesetzt. Also in dem Moment, wo geschützte Arten auf das Grundstück kommen und dann den Teich besiedeln, dann gilt dieser Schutz auch so weit, dass man dann nicht einfach sagen kann, so jetzt lassen wir mal das Wasser ab und dann sollen die doch sehen, wie die klarkommen. Das muss man sich schon gut vorher überlegen, wenn man so einen Teich anlegt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein wird, dass irgendwie geschützte Arten kommen. Wir haben Kammmolche bei uns im Teich, wir haben die Frösche, wir haben in der Umgebung auch Laubfrösche und da können wir natürlich nicht jetzt einfach sagen, wir machen das dicht. Und das führt natürlich auch dazu, dass wenn sich Nachbarn da gestört fühlen, auch nicht von einem verlangen können, dass man den zuschüttet, nicht?
Ich finde das ja sowieso immer die schlimmste Möglichkeit oder die letzte Möglichkeit überhaupt, einen Gartenteich zuzuschütten. Lieber lasse ich ihn verlanden, dann habe ich am Ende trotzdem noch was Schönes getan, als dass ich ihn dann zuschütte. Aber nun gut, manchmal geht's vielleicht nicht drum rum oder jemand hat Angst. Wir haben die Situation ja durchaus häufiger mal, dass es in der Diskussion mit jungen Familien geht, ja, wir würden gerne einen Teich haben, aber wir haben Angst, dass unsere Kinder da drin ertrinken. Und das ist ja nachvollziehbar, aber
wenn man diese Angst hat und man die nicht so beseitigen kann, dass es aus eigener Überzeugung irgendwann ist, dass man sagt, naja, jetzt die Kinder sind ja zu alt oder wir können genug aufpassen, dann sollte man tunlichst so einen Teich auch nicht bauen, nicht?
Das ist ein wichtiger Satz, auch wenn er mir jetzt tatsächlich nicht so ganz gefällt, aber ich kann es gut nachvollziehen, weil ich in meiner Tätigkeit, die ich ja mittlerweile aufgegeben habe, als öffentlich bestellenverhaltlicher Sachverständiger zu diesen Themen, tatsächlich manchmal an Teichen stand und dann ja auch mit deinen Kollegen vor Gericht zu tun hatte und dachte, wie kann das sein, dass ihr euch über so etwas streitet, was wir, wenn wir uns dort hingesetzt hätten, in 2 Stunden erledigt hatten oder in 3 von mir aus, wenn wir uns noch 1 Stunde streiten, dann hätten wir es aber in 3 Stunden erledigt und nochmal 2 Stunden hinten dran oder von mir aus 2 Tage hinten dran, je nachdem wie groß der Teich ist und wir hätten das ganze Projekt wieder in gutes Fahrwasser gebracht. Aber offensichtlich ist das tatsächlich heute wirklich schwierig geworden und das ist sehr schade, weil nicht nur die Schwimmteiche, sondern überhaupt die Teiche oder Wasser im Garten so unglaublich faszinierend ist und es für mich dann immer ein bisschen unverständlich ist, wie man sich so drüber streiten kann, aber nun gut.
Die Frage bei dir ist ja dann meistens in dem Verhältnis zwischen dem Werkunternehmer und dem, der den Teich bestellt hat, dem
Auftrag. Ja, in aller Regel war das so.
Also nicht zwischen Nachbarn oder so. Und da muss ich, also da stelle ich mir natürlich wieder auch die Frage, was ich schon mal erwähnt habe, nicht? Wer hat hier falsche Vorstellungen gehabt? Wer hat falsche Vorstellungen geweckt? Oder wer hat es übersehen, dass es dort Vorstellungen gibt, die man nochmal gerade rücken muss. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch klar, wenn jemand einen Teich baut, der meinen Vorstellungen entspricht, bei dem ich aber einmal die Woche das Wasser nachfüllen muss, weil die Verschweißungen nicht richtig sind. Oder so ein Fall hat es auch gegeben, ich baue mir den Teich direkt ans Haus, ganz toll, so nur ein schmaler Steg, alles ist schick. Und dann ist zur Kellerseite die Folie nicht dicht und ich habe den Teich dann im Keller und nicht mehr draußen. Dann kann ich mir vorstellen, ist so die Möglichkeit, nochmal freundlich miteinander zu reden, doch durchaus getrübt.
Ja, da hilft auch der beste Filter nichts mehr, das glaube ich.
Ist ja schon gefiltert durchs Mauerwerk.
Ja, das ist dann, das wird auch sehr gefiltert rüberkommen am Ende, glaube ich. Da sind wir ja jetzt schon bei einem Punkt, den ich meinen Interviewpartnerinnen und Partnern immer wieder stelle. Wenn wir so langsam zum Ende der Episode kommen, 3 Tipps für unsere Zuhörer von deiner Seite, von juristischer, aber vielleicht auch von Bernd Jürgens als Teichbesitzer Seite. Was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie sich für eine Wasserfläche im Garten entscheiden? Worauf sollen sie achten?
Ich will das natürlich positiv formulieren, ganz klar, weil ich ja merke, was für einen entspannenden Faktor so ein Teich hat. Also wenn wir Besuch bekommen und wir sagen zu dem Besuch, setzt euch schon mal einen Teich, wir holen noch mal einen Kaffee oder so. Wenn wir dann zurückkommen, gerade wenn es eine Person ist, Fast immer sitzt diese Person, hat den Stuhl an den Rand des Teiches gerückt und ist völlig dem Leben verrückt mit dem Blick im Teich und man merkt, er ist absolut tiefenentspannt. Und ich wünsche natürlich allen, dass sie dieses Gefühl für sich auch erleben können, ohne dass sie irgendwann sagen müssen, es ist schiefgegangen. Und ich wünsche deshalb allen Leuten, dass sie sich genau Gedanken darüber machen, was sie haben wollen, dass sie es dem sie den Auftraggeber auch genauestens kommunizieren. Und ich wünsche dem, der den Auftrag annimmt, so viel Kreuz auch zu sagen, das kann ich nicht oder das, was sie sich vorstellen, ist gar nicht machbar. Oder sie müssen auch wissen, dass es sich so und so entwickeln kann. Und dass man dann miteinander zuhört und dann auch den weiteren Werdegang des Teiches miteinander begleitet. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig wünsche ich den Leuten auch gute Gespräche mit ihren Nachbarn. Im Vorwege darüber zu reden, dass man vorhat, dass auch die vielleicht sagen, oh Mensch, ist ja nett. Also bei uns, die Nachbarn kommen gerne mal rüber und schauen und fragen auch so, was wieder los ist am Teich. Auch in diese Richtung immer versuchen, Menschen mitzubegeistern. Und der Teich selber ist eine derartige Erweiterung des Horizontes. Also wenn man einen Garten normal hat und das Leben dort schon sieht und dann einen Teich dazu hat und sieht, um wie viel Potenzierung so ein Teich mit sich bringt an Leben und Diversität, das ist einfach ein Traum. Und von daher wünsche ich jedem, dass er sich einen Teich baut und dass es für ihn gut läuft.
Gibt es ein Recht auf Wasser?
Ein Grundrecht auf Wasser, jo. Das Problem, wollen wir mal andersrum sagen, also wenn wir jetzt so weit gehen, die große Krux heutzutage ist ja, dass Wasser verkauft wird, nicht? Und dass es eben dann kein Recht mehr am Wasser gibt, dass die großen Konzerne gerade in den Ländern mit schlechter Infrastruktur, mit wenig Wirtschaftskraft, mit wenig eigener Entwicklung, dass dort Wasserrechte gekauft werden und die Menschen, die dort vor Ort aus ihrem Brunnen das Wasser geholt haben, plötzlich Wasser kaufen müssen. Was für ein Albtraum ist das denn, nicht? Mhm. Aber es sind halt die wirtschaftlichen Begebenheiten, mit denen wir jetzt hier überall leben müssen, nicht? Und es ist für mich auch einfach unverständlich, dass es überhaupt ermöglicht wird, nicht? Das Wasser muss allen immer und in einer trinkbaren Qualität zur Verfügung stehen, überall.
Was dann unter Umständen bedeuten würde, dass ich meine Nachbarn gar nicht davon abhalten kann und darf, zu mir an den Teich zu kommen und ihn zu genießen, weil es das Recht auf Wasser gibt.
Nein, da haben wir natürlich die Grenze des Eigentums und die Gefahr muss man nicht haben. Auch nicht, dass einem dann jemand den Teich austrinkt, weil er Wasser braucht. Also
gut, so weit kommen wir nicht. Oder aufgrund der Dürre, die wir jetzt schon wieder haben. Wir sind ja im April 2025 und es ist draußen unglaublich trocken und dann wird er angezapft und der Teich ist leer. Das ist natürlich dann auch nicht so schön. Gleichwohl ist das vielleicht auch nochmal eine Brücke dazu zu sagen und zu schlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht nur schön anzuschauen, sondern es hat durchaus auch sehr viel Sinn, nämlich als Wasserreservoir und als tatsächlich Kühlung, die wir haben, nicht nur zum Schwimmen, sondern einfach durch die Verdunstung. Also es bringt schon eine Menge, wenn man so einen Teich im Wasser hat und dieses Hinsetzen und einfach drauf starren und das unglaublich spannend zu finden. Wir haben dieses Jahr so viele Kaulquappen wie nie zuvor. Es ist unglaublich. Okay. Und es ist so faszinierend. So faszinierend.
Auf der anderen Seite muss man auch einräumen, so ein Teich ist auch eine Mördergrube, nicht? Man sieht dort, wie Natur funktioniert. Also da geht's richtig zur Sache, nicht?
Also strafrechtlich gesehen ist das ein Eldorado, glaube ich, für all deine Strafrechtskollegen.
Ja, also, durchaus. Also
ja,
mir ist es aber bisher noch nicht gelungen, von einem Teichmolch eine Strafprozessvollmacht zu bekommen.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich eher der Gelbrandkäfer.
Ja, auch den habe ich hier. Die Larve ist eine der gefräßigsten Monster bei uns im Teich. Es ist unglaublich. Ja.
Und der wird wahrscheinlich dann aber eher auch mal die Flügel strecken und sich davon machen, bevor er, wenn er sowas verbrochen hat oder mal irgendwo ein bisschen genagt.
Abgesehen auch davon, das muss ich auch nochmal loswerden, ja. Abgesehen davon auch, man sitzt verträumt am Teich und dann hört man plötzlich so einen ganz kleinen Platsch und fragt sich. Und dann irgendwann, wenn das dann immer mal vorkommt und man schaut genauer, dann sieht man erst, dass das diese Käfer sind, die da im Sturzflug in den Teich drinnen. Also auch das, was man so Schritt für Schritt entdeckt, das ist einfach, ja, unbeschreiblich. Einfach toll.
Ja, manchmal auch, ich bleibe jetzt beim Düsteren, auch ein bisschen erschreckend, weil du zum Beispiel die Ringelnatter siehst, die sich dann ein Frosch geholt hat und kannst ihr zuschauen, wie sie ihn genüsslich Stück für Stück verschlingt. Und gibt es einen schöneren Abschluss für diese Episode? Ich glaube, nein. Zumindest
juristisch. Da gehe ich mit, ja.
Bernd, ganz herzlichen Dank. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, mich mit dir über das Thema Juristerei und Wasser zu unterhalten und deine Faszination für Wasser. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und anfangs hatte ich immer noch so gedacht, ist es eigentlich richtig, dass ein Anwalt dazu was sagt? Aber inzwischen aus unserem Gespräch muss ich sagen, doch, es passt, ist gut.
Ja, das finde ich auch. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch viel Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und wie immer bleibt mir zu sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.